Wir haben uns gestern Morgen mit dem Abschnitt unmittelbar vorher beschäftigt. Die Älteren werden sich erinnern. Unter der Überschrift, wir sahen seine Herrlichkeit. Und wer gestern Morgen jetzt noch nicht da war, das tut mir ein bisschen leid, der sei herzlich an den Siegfried Pomian verwiesen. Der hat das aufgenommen. Wir bauen nämlich ein bisschen drauf auf mit dem Thema, wir sehen seine Niedrigkeit. Da möchte ich gerne auch zu Beginn noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, nun schenk uns die rechte Sicht dafür. Durch deinen Heiligen Geist lenke unsere Herzen und unseren Sinn und unsere Augen auf das, was du uns zeigen und sagen und vorstellen möchtest und was du uns von dir offenbaren willst. Das gib in unseren Sinn, das pflanze in unser Herz, damit es in unserem Leben aufgeht, uns zum Glauben, deinem heiligen Namen zur Ehre. Wir danken dir, Herr, dass wir davon leben dürfen, dass du zu uns gekommen bist und dass wir darin leben dürfen, dass du uns zu dir rufst und dass du jeden, der sich zu dir wendet, mit deinem Segen beschenkst. Du bist ein gnädiger Gott mit einem Herzen voller Liebe. Dafür danken wir dir und bitten dich darum, dass du uns etwas davon zu begreifen schenkst, dass wir froh werden an dir. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich hatte gestern Morgen schon auf die besondere Bedeutung des 9. Kapitels im Lukas-Evangelium hingewiesen. Wir befinden uns an der Scharnierstelle der Berichterstattung, so wie Lukas sie aufbaut. In den Kapiteln vorher ist es sehr vordergründig der Reisedienst Jesu in Galiläa. Ab hier ist es der Weg Jesu nach Jerusalem und um das auch noch mal ganz deutlich festzuhalten, durch Jerusalem hindurch, auf den Hügel, auf dem die Römer Terroristen und Staatsverbrecher hinzurichten pflegten. In Kapitel 9, Vers 51 finden wir den entscheidenden Umschlag. Als aber die Zeit gekommen war, dass er aufgenommen werden sollte, wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Dieses stracks ist auch nochmal besonders eindrucksvoll, weil das für ihn ja keine Überraschung darstellte, was ihn in Jerusalem erwartet. Das stand ihm ja alles vor Augen und er nimmt es in den Blick und er nimmt es unter seine Füße und macht das zu seinem Weg. Hier haben wir schon das Erste mit der Niedrigkeit, aber genauer kommen wir da nochmal drauf. In Kapitel 9 so auch noch einmal die besondere Frage angesichts dessen, dass hier Verschiedenes aus dem Leben Jesu berichtet wird, was für die Verkündigung des Evangeliums eine zentrale Bedeutung hat. Gerade weil es hier in die entscheidende Wende geht, hin zum Weg ans Kreuz. Und unter dem Aspekt, dass Lukas zu Anfang seines Berichtes sagt, was ich hier aufgeschrieben habe, o Gottesfreund, das soll dir dazu dienen, dass du einen festen Grund der Lehre kriegst, darin du unterwiesen bist. Was hat das nun konkret damit zu tun, was wir jetzt hier gelesen haben, mit diesem Abschnitt aus dem Leben und dem Dienst Jesu? Man ist ja doch ein bisschen versucht zu denken, ja, lieber Lukas, dass Jesus Vollmacht über böse Geister hat, du wiederholst dich, das wissen wir schon, das hast du schon verschiedentlich dargestellt. Was willst du denn jetzt von uns, dass wir hier nochmal in besonderer Weise lernen sollen, als sicheren Grund der Lehre, darin wir unterwiesen sind? Was willst du denn, bitte, Lukas, sag uns das mal, was wir von Jesus begreifen sollen? damit wir an ihn glauben, damit wir unser Leben im Glauben an ihn hängen. Würden wir das Lukas direkt fragen, würde er vielleicht zur Antwort geben: Lieber Gottesfreund, lieber Jens, ich schreibe dir das, weil du hier am Leben und am Dienst deines Heilands in der Praxis das sehen kannst, was mein Freund und Kollege Paulus dir in der Theorie aufgeschrieben hat in Philipper 2. Der, obwohl er hätte Freude haben können, die Schande gering achtete, das ist, glaube ich, Hebräer, in Philipper 2 dann aber, welcher, obwohl von göttlicher Gestalt, dieses sein Gottsein preisgab, es nicht festhielt, wie jemand eine große Beute festhält. Er hätte Gott bleiben können. Auch das sollten wir uns immer wieder mal vor Augen führen. Er hatte das alles nicht nötig. Er kommt einzig und allein deswegen, weil du und ich es nötig haben. Er hätte genau das bleiben können, was er war, Gott. Er hätte genau da bleiben können, wo er war, in der himmlischen Herrlichkeit. Und er sagt: Ich sehe aber diesen in Sündenketten liegenden, im ewigen Tod verlorenen Jens. Und weil es mir in meinem Herzen nicht erträglich ist, den da zu sehen, deswegen gehe ich. Das könnt ihr gar nicht persönlich genug nehmen. Bitte setzt da jeder von euch seinen Namen ein und fühlt euch persönlich angesprochen. Wegen dir verlässt Jesus den Himmel und den himmlischen Thron und die himmlische Herrlichkeit. Für dich erniedrigt er sich nicht nur dahin, dass er Mensch wird, sondern viel tiefer noch, dass er Knecht wird, dass er im Gehorsam sich von Gott aufladen lässt, was du und ich verschuldet haben, und das in seinen Tod trägt. Das ist die Last, die er von hier aus trägt, wenn er den Weg nach Golgatha unter seine Füße nimmt. Wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Aspekt dieser Last. Hier finden wir noch einmal buchstäblich, dass Jesus diesen Weg unter seine Füße genommen hat. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, dass er auf dem Berg der Verklärung war, was übrigens nicht der Tabor war, wie ich aus eigener Anschauung glaubhaft versichern kann. Wie Gott sich ihm in besonderer Weise nochmal zuwendet und ihn in ganz besonderer Weise noch einmal stärkt mit der Herrlichkeit, die ihm eigentlich gehörte als wahrem Gott. Stärkt für den Weg, den er als wahrer Mensch für uns Menschen unter seine Füße nehmen musste. Folgerichtig ist es für das Begreifen des Evangeliums jetzt, dass wir Jesus verkündigt bekommen als den, der diesen Weg im Gehorsam auch tatsächlich genommen hat. Er verlässt diesen Berg seiner besonderen Gottesnähe am nächsten Tag und geht bis dahin, wo die Menschen sind. Hier in einer speziellen Weise das Beispiel der Volksmenge mit den Jüngern, die unten geblieben waren. Und eben auch dieser Mann, der seinen Sohn zu den Jüngern bringt. Dieser Sohn, der so furchtbare Qualen von der Macht von unten zu erdulden hat. Kann irgendetwas noch typischer dafür stehen, wo wir Menschen ohne Jesus gefangen sind, als diese Situation? Und kann noch irgendetwas typischer dafür stehen, dass Jesus Christus die Herrlichkeit verlässt und sich erniedrigt, Mensch wird und auch der äußeren Gestalt nach allem, was man feststellen kann, als Mensch ersehen wird, als das hier. Ich finde es eindrucksvoll, dass die Evangelisten, und da sind sie sich auch einig, uns dieses als so herausragendes schildern, wenn sie uns vor Augen stellen, Jesus hat die Herrlichkeit verlassen. Wo geht er hin? Er geht in eine Situation, in der ein junger Mensch von Höllenmächten gequält und gefangen war. Hier übrigens nochmal was zur Einordnung des Textes. Hebe ich später auf. Tritt sich fest. Wer die Thomson-Studienbibel hat, der findet über diesem Abschnitt die Überschrift Heilung eines epileptischen Jungen. Das finde ich insofern sehr merkwürdig, als dass zum Beispiel der Evangelist Matthäus uns berichtet, dass der Vater noch ein bisschen mehr zum Zustand seines Sohnes sagt. Immer, wenn ein Feuer in der Nähe ist, wirft der Geist ihn ins Feuer. Immer, wenn Wasser in der Nähe ist, wirft der Geist ihn ins Wasser. Jetzt möchte mir bitte mal ein Mediziner erklären, welche Krankheit das tut. Hat die Epilepsie ein GPS oder, oh, da ist Feuer, schmeiße ich den mal da rein. Wir dürfen angesichts der Symptomatik mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass hier eine Macht am Werk ist, die sich vorgenommen hat, Leben in Leiden zu verwandeln, Leben nach Möglichkeit auch zu zerstören und sich des Lebens, das Gott geschaffen hat und das Gott ja zu sich hin geschaffen hat, so zu bemächtigen, dass es nur noch eine Qual ist. Wer sich vielleicht persönlich davon angesprochen fühlt, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, ich möchte aber gleich Jesus groß machen. Aber können wir uns etwas vorstellen, was symptomatischer für den Zustand dieser Welt wäre? Da geht Jesus hin. Und er stellt Verschiedenes fest, oder wir stellen auch Verschiedenes fest in dem, was wir bezeugt bekommen. Der Vater hatte es schon mal versucht bei den Jüngern. Das ist zunächst mal gar keine so ganz schlechte Adresse, dass man sich an die Leute wendet, die mit Jesus unterwegs sind. Aber hier wird auch noch einmal etwas ganz Grundsätzliches deutlich, und unser Bericht verschweigt es auch nicht. Die Jünger konnten diesem Vater und vor allem dem Sohn nicht helfen. Sie hatten keine, überhaupt keine Möglichkeit, dieser Höllenmacht, die den Jungen quält, irgendetwas entgegenzusetzen. Die Jünger kamen gerade ein paar Wochen vorher aus einem evangelistischen Praktikum, in das Jesus sie geschickt hatte, und sie kamen zurück mit Grinsegesichtern wie Honigkuchenpferde und mit dem Spruch auf dem Lippen: Sogar die bösen Geister waren uns untertan. Vielleicht haben die Jünger gedacht, oh, das hat damals geklappt, das klappt jetzt wieder. Und sie mussten sehen, dass das überhaupt nicht klappt. Sie haben der höllischen Macht, die hier Leben quält und knechtet und gefangen hält, nichts entgegenzusetzen. Goethes Devise, wer eifrig strebend sich bemüht, den können wir erlösen, oder edel sei der Mensch, hilfreich und gut, setzt dem, was menschliches Leben wirklich quält und kaputt macht und unterdrückt, nichts entgegen. Auch Versuche irgendeiner religiösen Art, sich zu etwas Besserem zu entwickeln, setzen dieser Macht nichts entgegen. Auch Versuche, von denen gedacht wird, da hat Gott irgendwie irgendwann mal was angeschubst. Also man hat ja in der katholischen Kirche bis heute Thomas von Aquin als den sogenannten Normallehrer. Das heißt, katholische Lehre ist nur das, was sich bei Thomas von Aquin auch wiederfindet. Wenn der sagt, Gott gibt jedem Menschen so eine Art Anschubsgnade, Und dann kann der seinen Weg richtig gehen. Wer versucht, auf diesem Weg weiterzukommen, der wird irgendwann hoffentlich zu der Feststellung gelangen, den Mächten, die sich an meinem Leben wirklich austoben, habe ich nichts entgegenzusetzen. Und geknechtet von diesen Mächten nützt mir keine Anschubsgnade irgendwas, ich komme nicht weiter. In dieser Situation der Verzweiflung des Vaters, des geknechteten Lebens des Jungen und der Ohnmacht der Jünger tritt Jesus. Der Vater wendet sich an Jesus mit der Bitte, erbarme dich über meinen Sohn. Und damit ist er nun wirklich an der richtigen Adresse. Umso mehr ist es vielleicht befremdlich, wie Jesus hier reagiert. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange muss ich dich ertragen? Man steht ja immer ein bisschen vor der Frage, wen meint Jesus da eigentlich? Motzt er seine Jünger an, dass die es nicht geschafft haben? Oder findet er den Vater irgendwie doof, dass der kommt mit der Not seines Sohnes? Jesus zitiert aus 5. Mose 32. Da findet man diesen Satz. Da blickt Mose auf ein Leben zurück, in dem er das Volk Israel im Namen Gottes geführt hat und in dem er mit Israel zusammen von Gott vieles, vieles, vieles erlebt hat, wo Gott sich verherrlicht, wo Gott zeigt, ich bin da, ich bin verlässlich da, ich bin fürsorglich da, ich führe. Am Ende des 5. Buch Moses ist es auch, wo Gott sein Volk fragt, ihr seid jetzt 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Kann mir irgendjemand von euch eine Sandale zeigen, die kaputt vom Fuß gefallen wäre? Keiner konnte es. Oder an welchem Morgen hätte denn mal kein Manna auf dem Boden gelegen, außer am Sabbat? Konnte auch keiner was zu sagen. Und das Urteil über dieses Volk lautet, hilft alles nichts, alle Gottes Erfahrung führt nicht zu gläubigen Herzen. Es ist und es bleibt ein ungläubiges und ein verkehrtes Geschlecht. Und auch hier ist Israel ja wohl wieder nur ein Beispiel, denn gäbe es eine treffendere Diagnose über unser Herz, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Hier finden wir den nächsten Schritt dessen, was wir in Philipper 2 gelesen haben. Jesus erniedrigt sich und wird Mensch. Aber er erniedrigt sich noch viel weiter. Er wird Knecht. Er wird gehorsamer Knecht und er geht noch viel tiefer, indem er in den Tod geht. Und nicht in irgendeinen Tod, sondern in den Schandtod am Kreuz. Er erniedrigt sich so tief und geht so tief, dass er dieses ungläubige und verkehrte Geschlecht auf seine Schultern und auf seinen Rücken nehmen kann. Bis da unten hin, dass er dich und mich tragen kann, geht er. Und so ist dieses ungläubige und verkehrte Geschlecht, so sind du und ich, die Last, die er auf seinen Schultern jetzt den eingeschlagenen Weg schleppt bis ans Kreuz von Golgatha. So tief geht seine Erniedrigung, die wir hier auch dokumentiert finden. Jesus geht bis ganz unten drunter, bis es unten drunterer nicht mehr geht. Damit er wirklich alles so tief, wie es auch sein mag, aufheben und auf seine Schultern nehmen kann. Und das trägt er auf diesem Weg, den er einschlägt, bis zum Kreuz. Hier werden die Begriffe, die das griechische Neue Testament wählt, die im Deutschen mit Geduld übersetzt werden, durchbuchstabiert. Der eine ist drunter bleiben und der andere ist einen langen Weg mitgehen. Das ist genau das, was Jesus tut. Er lädt sich uns auf und bleibt drunter und unter dieser Last geht er einen langen Weg mit uns. So tief geht seine Erniedrigung und wegen dieser Last geht seine Erniedrigung in den Schandtod am Kreuz. Er hätte ihn nicht tragen müssen, aber indem er uns trägt und das unser Urteil über unsere Sünde ist, darum geht er ihn. Und hier finden wir noch etwas sehr Bemerkenswertes in unserem Bericht. Jesus ruft ja dem Vater Evangelium zu und sagt, bring deinen Sohn her. Jesus wendet hier schon seinen Sieg von Golgatha an. Und Jesus setzt seinen Sieg von Golgatha hier zu 100% durch. Auch nochmal die Rückkehr zur Ohnmacht der Jünger. Dieser Ohnmacht setzt Jesus 100%ige Vollmacht entgegen. Wir erkennen, dass der Sieg von Golgatha, den Jesus hier anwendet und der ein totaler ist, nicht mehr eine Frage des ob oder ob nicht ist. Zeitlich sind wir ja vor Golgatha. Es ist nur noch eine Frage der Umsetzung, eine rein zeitliche Frage. Wenn in der Autorität und Vollmacht Jesu Christi steht da nichts mehr in Frage. Er kann seinen Sieg von Golgatha hier dem Vater und dem Sohn bereits schenken. Das ermutigt mich zu denken, die Angelegenheiten, zu denen Jesus mir persönlich zusagt, bring sie zu mir, die haben kein offenes Ende. Die haben ihr Ende darin, dass Jesus seinen Sieg von Golgatha an ihnen verwirklicht. So bringe ich alles, mit dem ich Jesu Aufruf und Evangeliumsruf folge, bring's zu mir, dahin, dass er seinen Sieg von Golgatha umsetzt und dass er das mit seiner 100%igen Vollmacht tut. Und ich möchte das bitte auch ganz, ganz persönlich verstanden wissen und es möchte bitte hier auch jeder seinen Namen einsetzen. Bring du, was du hast, wo du Bindungen nicht loswirst, wo dir auch Menschen nicht helfen können, wo die Sünde dir Ketten anlegt und wo du siehst, dass dein Leben immer noch von Tod und von Todesansprüchen gezeichnet ist, bring das zu Jesus. Folge seinem Evangelium, wenn er dir zuruft, bring's her. Damit bringst du es zum Sieger von Golgatha, der eine 100%ige Vollmacht für alle deine Angelegenheiten hat. Hier für den Dämon, für alles das, was er tut, für alle Ketten, mit denen er bindet, bring's her, bring's zu Jesus, bring es zum Sieger von Golgatha, bring es in seine 100%ige Vollmacht. Wir sehen hier, dass der Teufel sich da nicht unwidersprochen die Beute wegschnappen lässt, aber wir sehen eben auch, dass er nur noch ein Rückzugsgefecht führen kann, weil er dem Sieger von Golgatha nichts mehr entgegenzusetzen hat. Jesus setzt seinen Sieg und seine Vollmacht um an einem schon gerichteten Feind. Auch an der Situation hier, ein Vater bringt seinen Sohn und sagt dazu, erbarme dich über ihn, denn es ist mein einziger Sohn, finde ich noch etwas sehr eindrücklich. Es ist, als würde Lukas schon auf seinen Bericht in Lukas 15 hinweisen, auf den Vater, der jeden Tag an der Wegkreuzung steht und guckt, ob denn sein Sohn nicht endlich doch mal nach Hause kommt. Wir lernen aber hier auch noch etwas Entscheidendes mehr. Wir lernen das Herz dieses Vaters kennen, der sich danach sehnt, dass seinen Kindern echte Lebenshilfe, echte Lebensrettung zuteil wird. Aber wir lernen eben auch noch den kennen, der vom Vater gekommen ist, um diese echte Lebenshilfe und Lebensrettung zu schaffen. Oder um in das Bild von Lukas 15 zurückzukehren, es ist nicht nur der Vater, der mit sehnendem Herzen an der Wegkreuzung steht. Es ist auch der Sohn, der bis dahin kommt, wo du und ich am Schweinetrog sitzen. Und der uns da sagt, du hast einen Vater, der sich nach dir sehnt. Und ich bin von diesem Vater gekommen, um dich vom Schweinetrog wegzuholen und dich dem Vater zurückzubringen. Darum schlage mit deinem Leben in die Hand deines Heilands ein und lass das deinen Heiland versiegeln, wie er es hier tut, und gab den Jungen seinem Vater wieder. Nun sind sie alle reineweg aus dem Häuschen über diese Vollmacht und Herrlichkeit Jesu, das ja auch völlig zu Recht. Jesus scheint auch ein kleines bisschen, na, wie soll man das nennen, vielleicht nicht Angst, aber irgend sowas davor zu haben. Wir haben einen ähnlichen oder den Bericht einer ähnlichen Situation in Johannes 6. Da hat Jesus gerade 5000 Männer satt gemacht. Und jetzt suchen sie ihn. Jetzt wollen sie ihn zum König machen. Jesus sagte, warum? Warum wollt ihr mich zum König machen? Ja, weil du uns satt gemacht hast. Und Jesus sagt, das geht nicht. Das reicht nicht aus. Manfred, entschuldige bitte, aber ich muss es noch einmal sagen, was ich gestern schon gesagt habe. Die Theologie der Herrlichkeit, die führt nicht den Weg zum Vater zurück. Es ist die Theologie des Kreuzes, die den Weg zum Vater zurückführt. Und deswegen sagt Jesus, liebe Jünger, ihr habt das hier alles gerade miterlebt und ihr hört auch, wie toll die da gerade unterwegs sind. Ich möchte euch gerne ans Herz legen, dass ihr euch etwas anderes zu Ohren und zu Herzen nehmt. Des Menschen Sohn muss überantwortet werden in die Hände der Menschen. Dass die das nicht verstehen, das verstehe ich nur wieder. Sie hatten ihn ja gerade in souveräner Vollmacht erlebt. Was will sich dem entgegenstellen? Wie wollen Menschen hier ihre Hand an Jesus legen? Verstehe ich auch nicht. Da aber geht der Weg Jesu lang. Er wird überantwortet in die Hände der Menschen. Ich finde das, wenn es nicht so ernst wäre, fände ich die Gethsemane-Schilderung bei Johannes schon sehr lustig. Ich sage nochmal, wenn es nicht so ernst wäre. Jesus gibt sich zu erkennen und dann fallen die Soldaten erstmal alle um. Und Jesus muss umständlich warten, bis die alle erstmal wieder aufgestanden sind. Dann kann er sich gefangen geben. Das ist die Vollmacht, die Menschen über Jesus haben. Jesus gibt sich ihnen gefangen. Jesus gibt sich in die Hände der Sünder, damit die Sünder ihren Mutwillen an ihm treiben, damit die Sünder ihn ins Gericht und zu Tode bringen, obwohl sie es eigentlich sein müssten, die ins Gericht und zu Tode kommen. Auch das gehört zu dieser tiefen Erniedrigung, zu dieser unfassbar tiefen, die wir kaum nachvollziehen können. Der heilige Gott gibt sich selbst in die Hände der Sünder, lässt deren Sünde an sich austoben und bis zum absoluten Höhepunkt hin Mutwillen mit sich treiben, indem sie ihn hinrichten. Und darin lädt er die Sünde dieser Sünder auf sich. und sühnt sie und tilgt den Schuldbrief, der gegen sie bestand. Darin macht Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Diesem Jesus, diesen Sohn Gottes, den hat Gott auch wieder erhöht, nachdem er das Wunder von Golgatha vollbracht hat, nachdem er den Sieg von Golgatha verwirklicht hat. Wer sich von Jesus an dieses Kreuz führen lässt, wer sich dahin führen lässt, dass das Blut Jesu Christi für seine Sünde gilt, der wird von Jesus Christus auch mitgenommen aus seinem leeren Grab. Ich hatte es gestern schon mal gesagt, ich erwähne es wieder. Wenn dein Gericht am Kreuz gehalten ist, wenn dein Tod am Kreuz gestorben ist, dann ist dein Grab genauso leer, wie das Grab Jesu Christi leer war. Denn du gehst mit ihm in die Ewigkeit. Diesem Jesus, dem gibt Gott einen Namen, der über alle Namen ist. Und in dem Namen sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Hier möchte ich auch noch auf einen entscheidenden Aspekt hinweisen, auch auf den Ernst des Evangeliums zu sprechen kommen. Wir finden hier eine Situation, in der wirklich alle die Knie vor Jesus beugen. Das wird am Ende so sein, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es gibt im Epheserbrief noch eine Stelle, die in etwas anderer Weise vom Kniebeugen redet. Da geht es darum, dass vor ihm die Knie beugen alle, die im Himmel und auf Erden sind. Also nicht die im Totenreich. Und da hat jemand mal auf den entscheidenden Unterschied hingewiesen, die im Himmel und auf Erden sind, die knien anbetend vor ihm. Die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, wie es hier ganz endzeitlich dargestellt wird, die knien dann alle vor ihm, ob sie ihn angenommen haben oder nicht. Und deswegen muss gerufen werden, geh vor ihm auf die Knie, damit du nicht irgendwann vor ihm in die Knie gehen musst. Auch diesen Ernst gilt es hier mitzuhören, aber es ist ein freudiger Ernst, denn er blickt auf den Heiland, der die Herrlichkeit verlassen hat, der sich erniedrigt hat, bis es niedriger nicht mehr ging, damit er unter dich und unter mich kam in unserer Sünde, in unserem Tod und in unserer Verlorenheit, damit er dich und mich auf seine Schultern nehmen und den ganzen Weg bis Golgatha schleppen kann. Er ist auch der, der uns durch sein Blut von Golgatha mitnimmt, aus seinem Grab in sein Auferstehungsleben, in seine Ewigkeit beim Vater, die er uns erkauft hat. Darum nutze das Evangelium, a, geh vor ihm auf die Knie, damit du nicht zu denen gehörst, die vor ihm in die Knie gehen, aber auch die ganze Seelsorge des Evangeliums, das gilt ja nicht erst im Himmel, das gilt ja hier und heute. Höre den Ruf Jesu Christi, wenn er dir zuruft, bring's zu mir. Bringe, was du hast, was dich gefangen hält, was dich knechtet, was dein Leben kaputt macht, was dich in den Tod führt, bring's zu mir. Bring es zu diesem Sünderheiland, der seinen Sieg von Golgatha darin verwirklichen wird und der das mit hundertprozentiger Vollmacht tun wird. Ich hoffe, wir können an diesem Abschnitt davon etwas lernen und froh zu diesem Jesus kommen und ihm bringen, worin wir einen Heiland brauchen. Amen, wir beten noch. Lieber Herr Jesus Christus, du hast uns erkauft und du hast uns zum Vater gebracht. Du stellst uns vor ihn hin als seine Kinder und als deine Gerechten. Das schenkst du uns aus Gnade und deswegen lässt du uns mit Freimut und Zuversicht zu deinem Thron laufen, wenn wir Hilfe und Barmherzigkeit nötig haben. Bitte schenk das in unser Herz und in unseren Sinn, dass wir das wirklich auch tun. Du siehst in die ganze Tiefe und Weite unseres Lebens. Bitte lege den Finger deines Heiligen Geistes auf die Dinge, zu denen du sagen willst, bring das zu mir. Dann wirf es ins Meer, wo es am tiefsten ist. Und dann schenke uns die Freude deiner Vergebung und Gnade, die Freude an der Gotteskindschaft und die Freude an deinem heiligen Namen, die unsere Lebenskraft sein soll. Amen.